Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagnachmittag. Von der Haushaltshilfe zur Vizepräsidentin ihres Landes. Wir widmen uns dem Aufstieg der kolumbianischen Politikerin Francia Márquez. Das Porträt über sie gibt es am Ende unserer Sendung. Davor fragen wir unter anderem, was genau Ägyptens Präsident al-Sisi meint, wenn er zum nationalen Dialog aufruft. Und wir berichten, warum Äthiopien trotz der Waffenstillstandsvereinbarung von Frieden weit entfernt ist. Durch den Krieg in der Ukraine werden andere bewaffnete Konflikte in den Hintergrund gedrängt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hier in Deutschland. Das gilt unter anderem für den Bürgerkrieg in Äthiopien. Der brach Ende 2020 aus zwischen Truppen der Zentralregierung in der Hauptstadt Addis Abeba und Kämpfern der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray, einer Region im Norden Äthiopiens. Dort im Norden des Landes griffen die Kämpfe auch auf andere Gebiete wie Anhara oder Afar über und hatten schlimme Folgen für die Bevölkerung. Die Vereinten Nationen stellten Folter, Hinrichtungen und Vergewaltigungen fest. Seit 2 Monaten nun gilt ein zeitlich unbefristeter Waffenstillstand, der den Menschen humanitäre Hilfe ermöglichen soll. Doch zur Ruhe kommt Äthiopien während diesen Waffenstillstandes nicht. Anfang der Woche wurden in den Krisenregionen im Norden tausende Menschen festgenommen. Das hat Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans zum Anlass genommen, uns die Lage in Äthiopien nochmal in Erinnerung zu rufen.
Ein Mädchen mit Verbänden an beiden Armen sitzt auf einem Krankenhausbett. Die linke Hand wurde amputiert. Die Kleine ist eins der Minenopfer in Äthiopiens Afar-Region. In den anderen Betten liegen noch mehr Kinder und Jugendliche, auch sie verletzt durch Explosionen. In den vergangenen 2 Monaten hatten wir etwa 25 Fälle, sagt eine Oberschwester der Nachrichtenagentur Reuters. Und das sind nur die Kinder. Wenn wir die Erwachsenen dazu rechnen, sind es deutlich mehr. Überall liegen Landminen. Die Leute gehen wieder zur Arbeit, weil sie denken, dass die Truppen abgezogen sind. Dann passieren diese Unglücke. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen in Afar. Die Region grenzt an Tigray im Norden des Landes. Die dortige sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF kämpfte über Monate gegen die äthiopische Armee. Tausende Menschen wurden getötet. Die Auseinandersetzungen griffen schnell auf die benachbarten Gebiete über. Jetzt ist die TPLF vorerst aus Afar abgezogen, doch die Kämpfer haben Sprengkörper auf den Feldern und Wegen zurückgelassen. Ende März hatte der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed zunächst eine einseitige Waffenruhe erklärt. Der stimmte auch die Gegenseite zu, unter der Bedingung, dass die notleidende Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgt würde. Über Monate waren die Versorgungswege blockiert und keine Hilfstransporte durchgekommen. Nach Einschätzung der TPLF hat sich daran bisher aber nichts geändert. Der Sprecher der Volksbefreiungsfront verbreitete vor wenigen Tagen eine Erklärung über Twitter.
Die äthiopische Regierung und ihre Verbündeten haben nur ihre Strategie geändert. Statt durch Militärgewalt töten sie die Menschen in Tigray nun, indem sie qualvoll ausgehungert werden. Für uns ist es darum ein Muss, die Truppen zu mobilisieren.
Der Krieg in Tigray kann jederzeit wieder aufflammen. Gleichzeitig spitzen sich die Auseinandersetzungen in anderen Regionen zu. In Amhara, ebenfalls im Norden des Landes, ließen die Behörden tausende Menschen festnehmen, darunter viele Journalisten und politische Aktivisten. Die Regierung hatte zuvor eine Operation zur Durchsetzung von Gesetz und Ordnung angekündigt. Ministerpräsident Abiy Ahmed, der einst versprochen hatte, dass politische Gefangene freigelassen werden, geht nun mindestens genauso hart wie seine Vorgänger gegen Kritiker vor. Die Journalistin Sedale Lemma, die eine bekannte Online-Zeitung in Äthiopien gegründet hat und jetzt im Exil in Deutschland lebt, spricht von ihrer Heimat als einem Spitzelstaat, in dem Reporter ständig um ihr Leben bangen.
The fear today is multidimensional.
Die Angst hat inzwischen viele Dimensionen. Früher unter dem einstigen Regime fürchteten wir vor allem die Regierung. Sie war dafür verantwortlich, wenn Medienhäuser schließen mussten, Journalisten verfolgt wurden oder sogar verschwanden. Inzwischen gibt es viele Gruppierungen, die von der Regierung instrumentalisiert werden, um uns zu verfolgen.
to go after us.
Unabhängige Berichte über die Lage in Äthiopien gibt es kaum. Ausländischen Journalisten wird nur dann eine Einreise erlaubt, wenn sie in einem strikt vorgegebenen Rahmen recherchieren. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch gelang es in den vergangenen Monaten trotzdem, Kriegsverbrechen öffentlich zu machen, die von allen Konfliktparteien in Äthiopien verübt werden. Eine kritische Stimme im Land ist zudem der äthiopische Menschenrechtsrat. Er wird jetzt mit einem Preis der deutschen Sektion von Amnesty International ausgezeichnet. Der geschäftsführende Direktor Dan Yegahaile wird die Auszeichnung entgegennehmen. Wenn wir Angst davor hätten, festgenommen, getötet oder eingeschüchtert zu werden, müssten wir aufhören. Aber wir können jetzt nicht aufgeben. Wegen des Konflikts werden Menschen am helllichten Tag getötet. Etwas außerhalb von der Hauptstadt wurden ihre Leichen kopfüber an Laternenmasten aufgehängt. Die Polizei greift nicht ein, wenn der Mob diese Menschen wegen ihrer Ethnie oder wegen ihrer Meinung tötet. Der Krieg hat lange schwelende Konflikte zwischen den Volksgruppen weiter angefeuert. Von Frieden ist Äthiopien weit entfernt.
Antje Diekans berichtete über die Lage in Äthiopien. In der besonders vom Krieg betroffenen Region Tigray wird übrigens heute ein Hilfskonvoi erwartet, der erste seit dem Waffenstillstand vor etwa 2 Monaten. Nach Angaben der Vereinten Nationen soll der Konvoi gut 200 Lastwagen mit Medikamenten und Nahrungsmitteln umfassen. Hört sich viel an, ist aber offenbar nicht genug. Laut den Vereinten Nationen wären pro Woche 500 Lkw-Ladungen nötig, allein zur Versorgung der notleidenden Menschen in Tigray. Die Zahlen, die Amnesty International diese Woche vorgelegt hat, sind kein gutes Zeugnis für Ägypten. Nach China und dem Iran hat das Land demzufolge letztes Jahr die weltweit drittmeisten Todesstrafen vollstreckt. Mindestens 83 Hinrichtungen sollen es gewesen sein. Diese hohe Zahl ist nur einer der vielen Kritikpunkte, die Menschenrechtsorganisationen immer wieder ins Feld führen gegen Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Der ehemalige Armeechef regiert das nordafrikanische Land seit nunmehr etwa 9 Jahren und rückt nun möglicherweise etwas von seiner autoritären Linie ab. Zumindest hat al-Sisi kürzlich zu einem nationalen Dialog aufgerufen. Warum er das getan hat und was genau er damit meint, hinterfragt unser Korrespondent in Kairo, Björn Blaschke.
Die Worte ihres Staatsoberhauptes Abdel Fattah al-Sisi ließen viele Menschen in Ägypten aufhorchen. Während eines Festbanketts vor einem Monat rief Präsident Sisi zum nationalen Dialog in seinem Land auf. Später hieß es, die Teilnehmenden sollten hoffnungsvolle Menschen mit Zukunftsideen sein, egal welcher Schicht sie angehörten. Ihre Ideen sollten wiederum Forschungszentren zusammenfassen für wirtschaftliche und politische Schwerpunkte einer neuen Republik. Kräfte, die der ägyptischen Regierung und Präsident Sisi ergeben sind, haben seinen Aufruf zum nationalen Dialog begrüßt. So auch Taysir Matar, der Sprecher eines regierungstreuen Parteienblocks. All unsere Vorsitzenden und Mitglieder des Parteienbündnisses erklären ihre einstimmige Unterstützung des ehrenwürdigen Aufrufes von Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Ein Startdatum für den nationalen Dialog ist bisher nicht bekannt und seine Zielrichtung auch nicht so recht. Außer, dass er eben wirtschaftliche und politische Schwerpunkte für Ägypten erarbeiten soll. Wobei Präsident Sisi offenbar vor allem auf Ideen für die Wirtschaft setzt. Das machte er erst vor wenigen Tagen deutlich, während einer öffentlichen Veranstaltung nördlich von Kairo. Wir haben bei diesem nationalen Dialog, Herr Ministerpräsident Madbouly, viel zu besprechen. Am Ende müssen Sie genau sagen, ich sehe, ihr macht das, das und das. Und ich hätte es anders gemacht. Sie sagen auch, ich stelle mir vor, mit Hilfe der Wirtschaft und der Planung hätte man es anders machen müssen, damit die Ergebnisse besser werden. Und das ist es, was ich hören möchte. Auch Ägyptens Wirtschaft leidet. Angesichts des weltweiten Wirtschaftsabschwungs durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg. Geldmangel durch weniger Tourismus, dazu Weizenknappheit. Gleichzeitig steigen die Preise und der Unmut darüber in der Bevölkerung. Da müssen Ideen her, sagt in einem Gespräch mit der ARD Mohammed Anwar Assadat, ein gemäßigter Kritiker Sisis. Sie müssen Leute, Ägypterinnen und Ägypter, meine ich, zusammenbringen, um Ideen zu bekommen und den vielen Krisen zu begegnen, der wirtschaftlichen Krise, der Nahrungsmittelkrise, der Finanzkrise. Manche Menschen in Ägypten fürchten, dass Sisis Forderung nach einem nationalen Dialog eine Phrase sei, mit der er Unterstützung für weitere Wirtschaftsreformen gewinnen wolle. Zumal die der Internationale Währungsfonds wünscht und Ägypten mit dem IWF gerade über einen neuen Kreditvertrag verhandelt. Doch so oder so dürfe der nationale Dialog sich nicht allein um wirtschaftliche Prioritäten drehen, so mahnende Stimmen. Selbst die von Amr Adib, Moderator einer prominenten Talkshow und ansonsten Gefolgsmann von Präsident Sisi. Herr Präsident, was die Menschen unter Dialog verstehen, ist dies. Wenn sie am nationalen Dialog teilnehmen, dann wollen sie über die Freiheiten sprechen, über Parteien, über öffentliche Räume und über Medien, die über alle Bereiche und alle Themen sprechen dürfen. Präsident Sisi gilt als autokratischer Herrscher, der die Apparate mit aller Härte gegen kritische Köpfe vorgehen lässt. Tausende politische Gefangene zeugen davon, so Menschenrechtsorganisationen. Sisis Anhänger weisen nun darauf hin, dass es im Zuge seiner Forderung nach dem nationalen Dialog versöhnliche Schritte gegeben habe, die Freilassung einer Reihe von Aktivisten und Journalisten aus der Untersuchungshaft. Obendrein, so erinnern Sisi-Anhänger, habe der Präsident während des Ramadan zwei prominente Liberale zum Fastenbrechen eingeladen. Einer von ihnen war gerade erst aus dem Gefängnis gekommen. Mohammed Anwar Assadat, ein gemäßigter Kritiker Sisis, sieht den angekündigten nationalen Dialog auch als Folge westlichen Drucks, der auf eine politische Liberalisierung Ägyptens drängt. Vielleicht hat es teilweise auch damit zu tun, dass unsere europäischen und amerikanischen Freunde uns dazu geraten haben, uns zu öffnen, den Menschen mehr Raum zu geben, auch wenn es um das Recht auf freie Meinungsäußerung geht. Die Idee ist, die Situation im Land zu erleichtern, auch deshalb die Freilassung derer, die in Untersuchungshaft saßen. Aber wie weit das gehen wird und wie ernsthaft das alles ist, da werden wir abwarten und sehen müssen. Eine Annäherung an die verfemten Islamisten wirkt beispielsweise unwahrscheinlich, zumal es gerade wieder Anschläge im Nordsinai gegeben hat. Der Druck scheint jedenfalls groß zu sein, denn klar ist, dass Brot- und Benzinunruhen schon manche Regierung zu Fall gebracht haben.
Sind es nur Phrasen oder ist es wirklich eine neue Phase? Der Aufruf zum nationalen Dialog in Ägypten, Björn Blaschke berichtete. Trinken, duschen, spülen. Laut dem Statistischen Bundesamt hat jeder Mensch in Deutschland letztes Jahr im Schnitt knapp 130 Liter Wasser verbraucht täglich. Das nur für den Hinterkopf, wenn wir jetzt über Burkina Faso in Westafrika sprechen. Hilfsorganisationen zufolge hatten die Menschen dort gebietsweise zuletzt weniger als 3 Liter täglich. Das ist lebensbedrohlich und hat seine Ursache im sogenannten Wasserkrieg. Dabei geht es weniger um das Wasser selbst, sondern um den Kampf um Einfluss in Burkina Faso und darüber hinaus in der gesamten Sahelzone. Daran beteiligt sind unter anderem verschiedene islamistische Gruppierungen, gegen die sich ja auch der Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in der Region richtet. Wie die Menschen in Burkina Faso unter dem Wasserkrieg zu leiden haben, dazu Dunja Sadaki.
Djibo, das ist eine Stadt in Burkina Fasos Norden. Vor allem hier sollen Wasseranlagen, Pumpen, Bohrlöcher gezielt zerstört worden sein. In Djibo befinden sich Hunderttausende, die bereits vor Terror und Gewalt geflohen sind. Aminata kommt aus der Stadt und ist vor Terrorgruppen in die Hauptstadt Ouagadougou geflohen, erzählt sie dem französischen Nachrichtensender France 24.
Il se présente dans notre quartier et puis nous dire qu'il nous donne Sie kamen in unsere Nachbarschaft, um uns zu sagen, wir haben 24 Stunden, um zu gehen. Aktuell weiß ich nicht mal genau, wo meine Familie ist. Ich weiß nur, dass sie weg und am Leben sind. Ich kann hier nicht in Ouagadougou bleiben. Meine ganze Familie ist in Djibo, mein Mann, meine Kinder, meine Mutter.
Die Situation in Djibo sei höchst alarmierend, sagt Marine Olivesi. Die Sprecherin des norwegischen Flüchtlingsrates in Burkina Faso beobachtet die Entwicklung mit Sorge.
In der Stadt Djibo standen der Bevölkerung vor Beginn der Angriffe im Februar etwa 3 bis 6 Liter Wasser pro Tag und Person zur Verfügung. Das ist bereits eine besorgniserregende Zahl, da laut Weltgesundheitsorganisation 7 Liter Wasser die Mindestgrenze für das Überleben eines Menschen darstellen. Und schon vor den Anschlägen waren wir nur noch bei maximal 6 Litern Wasser pro Person. Und seit diesen Angriffen haben die Menschen die Hälfte des verfügbaren Wassers verbraucht. Das heißt, ein Mensch in Djibo hat derzeit weniger als 3 Liter Wasser pro Tag.
Das Problem weitet sich mittlerweile auch über die Stadt Djibo hinaus aus. Fast 300.000 Menschen seien von diesen Wasserangriffen direkt betroffen, erzählt Marine Olivesi. Dabei fehle es an vielen Orten sowieso schon an Medikamenten und Lebensmitteln. Wasser sei schon vorher knapp gewesen. Dann kamen die Wasserattacken.
Seit Februar wurden 32 Vorfälle dokumentiert. Diese Vorfälle nehmen verschiedene Formen an. Die Zerstörung von Wasserstellen, Tanklastwagen, absichtliche Verunreinigungen von Wasserstellen durch Tierkadaver, die wir im Brunnen gefunden haben, Sabotage mit elektrischen Generatoren. All diese Angriffe haben dazu beigetragen, die bereits bestehende Wasserknappheit zu verschärfen und die Zivilbevölkerung vom Zugang zu Wasser abzuschneiden und damit die humanitären Bedürfnisse im Land zu verschärfen, für Geflüchtete und Einheimische.
Über Konvois sollen die Bewohner von Djibo nun versorgt werden. Doch trotz der Bemühungen spricht Michel Malika von Ärzte ohne Grenzen von einer katastrophalen humanitären Krise. Denn auch Hilfsorganisationen gerieten so an ihre Grenzen.
Der Bedarf derzeit in Djibo für die Bevölkerung liegt bei mehr als 500 Kubikmetern Wasser pro Tag. Leider erreichen wir von Ärzte ohne Grenzen nur etwa 100 Kubikmeter. Das Risiko, was sich hier auftut, ein Mangel an sauberem Wasser für die Bevölkerung. Das heißt Wasser zum Kochen, zum Reinigen, zum Trinken. Und auch für Ärzte ohne Grenzen ist Wasser wichtig für unsere Arbeit, für unsere Strukturen, die wir unterstützen, also für medizinische Stationen und Krankenhäuser.
Nichtregierungsorganisationen sprechen mittlerweile von einem gezielten Wasserkrieg gegen die Bevölkerung. Terroristische Gruppen und bewaffnete Banden nutzen Wasser als Waffe. Ihr vermeintliches Ziel, die sowieso schon schwierige Sicherheitslage im Land weiter zu verschlechtern, Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu zwingen, sagen manche vor Ort. Seit 2015 kommt es in Burkina Faso immer wieder zu extremistischen Anschlägen. Es geht um Terror im Namen eines radikalen Islam, aber auch um die Kontrolle über Drogengeschäfte. Im Grenzgebiet von Burkina Faso und den Nachbarstaaten Mali und Niger operieren diverse Milizen und Banden. Burkina Faso gilt unter Experten als Transitland für Terroristen. Laut einer Analyse der International Crisis Group könnten sie darauf zielen, Burkina Faso als Sprungbrett in die benachbarten westafrikanischen Küstenstaaten zu nutzen. Ghana, Benin, Guinea, Elfenbeinküste. In Burkina Faso treffen sie auf einen schwachen Staat. Die Armee ist schlecht ausgebildet, die Regierung in Teilen des Landes kaum präsent. Korruption und ethnische Konflikte sind an der Tagesordnung. Dieses Umfeld nutzen die Milizen und Terrorgruppen für sich. Die Folgen für Burkina Faso sind fatal. Tausende Schulen sind geschlossen, Zivilisten fliehen vor der Bedrohung durch die Terrormilizen, aber auch Polizisten, Verwaltungsbeamte und teilweise sogar die Soldaten, die eigentlich die Bevölkerung schützen sollen. Eigentlich ist Burkina Faso reich an Goldvorkommen. Trotzdem zählt der westafrikanische Staat laut den Vereinten Nationen zu den ärmsten Ländern der Welt.
Nur 3 Liter täglich. Über den Wasserkrieg und die humanitäre Krise in Burkina Faso berichtete unsere Korrespondentin Dunja Sadaki. Wie gefährlich die Lage in dem westafrikanischen Land ist, zeigte sich Ende dieser Woche. Dort wurden bei einem Überfall etwa 50 Zivilisten getötet. Wer für den Angriff verantwortlich ist, das ist unklar. Musik. Genug ist genug. So scheinen es gerade viele Menschen in Kolumbien zu sehen. Seit Jahrzehnten wird das südamerikanische Land von Konservativen regiert, zuletzt von Präsident Iván Duque, der laut der Verfassung nicht für eine weitere Amtszeit antreten darf. Jetzt zeichnet sich ein politischer Wandel ab. Bei der anstehenden Präsidentschaftswahl werden dem linksgerichteten Kandidaten Gustavo Petro gute Chancen zugerechnet. Morgen steht die erste Runde an. Doch als das wahre Gesicht der Linken in Kolumbien gilt nicht Petro, sondern Francia Márquez, die unter ihm Vizepräsidentin werden soll. Sozialer Aufstieg statt elitäre Ausgrenzung, Frieden statt Waffen, Schutz der Natur statt Ausbeutung von Ressourcen. Márquez steht für vieles, was der kolumbianischen Wählerschaft immer wichtiger geworden zu sein scheint. Anne Herberg stellt sie uns genauer vor.
Der Klang der Marimba begleitet sie und der Gesang der Mayoras, der afrokolumbianischen Heilerfrauen mit ihren farbenprächtigen Turbanen und weiten Kleidern.
Buenas tardes, Cali!
Guten Abend, Cali. Hauptstadt des Widerstandes, ruft Francia Márquez von der Bühne. Sie trägt ihr Afrohaar hochgebunden und eine Bluse in afrokolumbianischem Stil. Wahlkampf in der Pazifikregion, ihrer Heimat.
Pueblo colombiano.
Es ist an der Zeit, uns an den Händen zu fassen. Schwarze, Indigene, Menschen vom Land und aus den armen Vierteln. Es ist Zeit, vom Widerstand zur Macht überzugehen. Márquez war die Überraschungssiegerin bei den Vorwahlen im März. Erzielte innerhalb des Linksbündnisses Historischer Pakt das zweitbeste Ergebnis nach deren Spitzenkandidat Gustavo Petro. Dabei ist sie der eigentliche Star dieser Wahlen in Kolumbien. Mit 16 wurde Márquez ungewollt Mutter, arbeitete als Goldwäscherin und Hausangestellte. Nun könnte sie Kolumbiens Vizepräsidentin werden. Als erste schwarze Frau in dem Amt und erste, die in Armut aufgewachsen ist, wie 40% der Kolumbianerinnen und Kolumbianer. Sie ist unsere Stimme, die Stimme der Nadies, der Niemande, rufen Anhängerinnen im Publikum. Es gibt viele Niemande, die bereit sind, eine neue Geschichte für Kolumbien zu schreiben. Die Elite, die uns zu Hunger, Misere und Tod verurteilt, denkt, die Politik sei ihr Gutshof. Lasst uns gemeinsam den strukturellen Rassismus brechen, der diesem Land das Atmen verwehrt und uns mit den Knien im Nacken festhält. Ihre Kritik an der sozialen Ungleichheit im Land, dem Rassismus, Klassismus und der Korruption hält Kolumbien einen unbequemen Spiegel vor. Márquez symbolisiert die Hoffnung vor allem der jungen Generation auf einen Politikwechsel. Schon im vergangenen Jahr explodierte deren Unmut bei massiven Sozialprotesten gegen die rechte Regierung von Iván Duque. Ihre Amtszeit war geprägt von Korruptionsskandalen und Missmanagement. Während der Corona-Pandemie ließ sie die Menschen alleine. Auch Janaína Carabalí ging damals auf die Straße. Sie hatte ihren Job verloren, ihre Familie litt Hunger. Márquez ist die Erste, die unsere Sprache spricht, sagt sie. Sie erfüllt mich mit Stolz, weil sie ihre Wurzeln nicht vergisst, weil sie stolz ist auf ihre Herkunft. Sie kennt die Realität des Landes, die Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Gewalt. Sie ist der Wandel, ein Vorbild für eine ganze Generation. Die 24-jährige Janaína Carabalí ist Afro-Kolumbianerin. Ihre Familie kommt aus derselben Region wie Francia Márquez, La Toma, im bergigen Hinterland des Cauca, wo bis heute die Coca-Plantagen sprießen und bewaffnete Banden, Guerilleros und Paramilitärs um die Kontrolle kämpfen. Heute leben die Carabalís in einem armen Viertel nahe Cali. Sie wurden von der Gewalt vertrieben, wie Millionen in Kolumbien. Janaínas Onkel Jorge ruft eine Karte auf dem Handy auf. Dort, wo heute ein Stausee eingezeichnet ist, lag einst ihr angestammtes Land. Die Carabalís sind, wie Márquez, Nachfahren von Sklaven. Sie lebten vom Ackerbau und vom Goldwaschen im Fluss. Auch Francia sei damals immer mit Sieb und Blechschüssel im Wasser gestanden. Als die vom Stauwerk kamen, sagten die Leute, dass sie ihr Land nicht verkaufen wollen. Der Damm wurde dann trotzdem gebaut. All unser Land ist heute unter Wasser. Wir wurden vertrieben und bis heute nicht entschädigt. Da beginnt Francias Geschichte. Sie gründete einen Gemeinderat und protestierte gegen die Konzerne, die uns von unseren Territorien vertrieben haben. 13 Jahre alt war Marquez, als sie erstmals zum Widerstand aufrief. Zuerst gegen das Staudammprojekt, dann gegen illegale Goldsucher, dann gegen die Umweltzerstörung multinationaler Bergbaukonzerne. Sie studierte Jura, wurde landesweit bekannt, als sie zum Protest mit 80 Frauen in die Hauptstadt marschierte. Für ihr Engagement wurde sie später mit dem renommierten Goldman-Preis für Umweltschutz ausgezeichnet. Gleichzeitig bekam sie Morddrohungen. Kolumbien ist das gefährlichste Land für Umwelt- und Sozialaktivisten. Mehr als 1000 wurden seit dem Friedensabkommen 2016 umgebracht, die meisten in der Cauca-Region. Auch Marquez überlebte 2019 nur knapp einen Anschlag. Für ihre Gegner ist die charismatische Bürgerrechterin ein rotes Tuch. Sonia, Janainas Tante, erzählt: Dort, wo ich als Haushälterin arbeite, sagte die Patronin neulich, ihr Negritos, ihr Schwarzen, seid jetzt bestimmt glücklich mit dieser Francia, ob wir nicht wüssten, dass sie eigentlich eine Guerillera sei. Ich sagte, wenn Francia Guerillera ist, dann sind wir alle Guerilleros. Es ist etwas in Bewegung geraten in Kolumbien. Die Rechte, die das Land die vergangenen Jahrzehnte regierte, hat mit ihrem klassischen Law-and-Order-Diskurs an Glaubwürdigkeit verloren. Die Sehnsucht nach einem Wandel ist überall im Land zu spüren. Und niemand symbolisiert ihn besser als Marquez. Wenn ich mich an die Regeln gehalten hätte, würde ich heute in der Küche eines wohlhabenden Hauses Geschirr spülen. Das ist das, was bei einem Teil der Elite für Unbehagen sorgt, dass eine ehemalige Haushälterin sie bald regieren könnte.
Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg mit einem Porträt der kolumbianischen Politikerin Francia Marquez. Mehr zur Präsidentschaftswahl in dem südamerikanischen Land gibt es dann heute Abend hier im Deutschlandfunk, und zwar in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Das Auslandsmagazin Eine Welt geht zu Ende. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichteten für Sie aus Äthiopien, aus Ägypten, aus Burkina Faso und aus Kolumbien. Mein Name ist Bastian Rode. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen angenehmen Tag noch.